Deutschlandfunk Nova.
Am Freitag vor einem Jahr hat Russland auf breiter Front die Ukraine angegriffen. Am 24.02.2022. Der Plan war, das Land und die Hauptstadt Kiew innerhalb weniger Tage einzunehmen. Und es ist anders gekommen. Und jetzt reden wir seit einem Jahr über diesen Krieg. Über Waffenlieferungen, über unsere Abhängigkeit von russischem Gas, über Sanktionen, über mehr Geld für die Bundeswehr, Zeitenwende. Vor allem aber reden wir über die Frage, wie könnte ein Frieden aussehen, ein Kompromiss. Und wir versuchen uns mal wieder an einer Antwort auf diese Frage. Und zwar machen wir das zusammen mit Nicole Deitelhoff. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und jetzt bei mir in der Telefonleitung. Guten Morgen, Frau Deitelhoff.
Guten Morgen, Herr Hase.
Wir haben gestern die Reden gehört von US-Präsident Joe Biden, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Heute Morgen, für wie wahrscheinlich halten Sie eine friedliche Lösung dieses Konflikts?
Also für eine Friedenslösung sieht es momentan einfach sehr, sehr ungünstig aus. Und das haben diese beiden Reden, die Sie angesprochen haben, natürlich gestern auch demonstriert. Also beide haben sich eigentlich signalisieren wollen, dass sie nicht zurückweichen werden. Das hat Biden mit dem starken Signal gemacht, unerwartet nach Kiew zu reisen. Na, das war sozusagen die Aussage, egal was du machst, der Westen wird nicht weichen. Wir werden die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Und Putin hat das in seiner Reaktion gemacht, indem er eben genauso gesagt hat, egal was ihr auffahrt, ich kann immer noch weiter eskalieren. Er hat, glaube ich, einen Satz gehabt, Russland kann nicht militärisch auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Also beide sozusagen signalisieren Entschlossenheit und zeigen keinerlei Anzeichen, was natürlich auch für Putin wichtiger wäre als hier für Biden, der ja nicht direkt am Verhandlungstisch sitzt. Aber beide Seiten zeigen eigentlich wenig Anzeichen dafür, dass sie offen für Verhandlungen sind.
Das heißt, wie könnte dieser Krieg, dieser Konflikt beendet werden? Also wenn ich richtig das so mitbekommen habe, gibt es ja im Prinzip drei Szenarien. Also entweder die Ukraine gewinnt auf dem Schlachtfeld oder Putin wird irgendwie innenpolitisch gestürzt oder Russland gewinnt eben diesen Krieg beziehungsweise gewinnt auf dem Schlachtfeld. Welche dieser Optionen halten Sie gerade für am wahrscheinlichsten?
Also ich glaube, es gibt noch eine vierte, über die wir wahrscheinlich sprechen müssen. Und das ist die, dass dieser Krieg einfach gar nicht militärisch entschieden wird, sondern bestehen bleibt und das für sehr, sehr lange Zeit. Und das ist momentan leider ein sehr wahrscheinliches Szenario. Wir befinden uns ja schon jetzt in einem Abnutzungskrieg. Also wir haben eine relativ stabile Frontlinie, an der sich nicht mehr viel tut, aber die Verluste auf beiden Seiten steigen eben stark an.
Ich habe gestern gelesen, eher so wie im Ersten Weltkrieg und weniger wie im Zweiten.
Das ist korrekt. Also das sieht man insbesondere im Osten, gerade in der Region Bachmut, wo Russland einfach seine Soldaten wirklich wie Kanonenfutter benutzt. Das heißt, auf dem Körpern von Soldaten mehr oder weniger um jeden Meter Land kämpft. Das sind besonders Wagner-Söldner, aber nichtsdestoweniger gilt natürlich für die russische Seite insgesamt. Da sieht man, dass einfach ein sehr viel geringeres Interesse an den eigenen Soldaten in einer Autokratie herrscht, als in einer Demokratie. Aber das ist eben sozusagen, womit wir es momentan zu tun haben. Sieg oder Niederlage sind momentan, glaube ich, für beide Seiten ganz weit weg. Weder für Russland, dass dem es gelungen ist, trotz eben dieser großen auch Übermacht an Personal, die sie ja nun haben, große Durchbrüche zu erzielen, aber auch für die Ukraine, die eben immer mehr auch mit erschöpften Truppen arbeiten müssen. Sie haben nicht so viel Nachschubmöglichkeiten, wie das die russische Seite hat. Also diese beiden Optionen halte ich momentan für weniger wahrscheinlich.
Aber aus den Überlegungen, die Sie da gerade angestellt haben, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Ja, die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, für beide sozusagen Sieg oder Niederlage erstmal in weiter Ferne. Beide gleichzeitig aber momentan nicht bereit, Zugeständnisse zu machen, beziehungsweise die Position, die wir gehört haben, Ukraine völlig legitim. Wir sind nicht bereit, territoriale Zugeständnisse, das heißt unser Territorium aufzugeben. Und die russische Seite, die gesagt hat, naja, die Oblaste, die wir widerrechtlich annektiert haben, die gehören uns, das ist jetzt russisches Territorium. Da ist natürlich nicht viel Spiel drin. Wir können vielleicht gleich nochmal darüber reden, ob es nicht doch eine Option gäbe. Aber das muss man jetzt erstmal so stehen lassen. Und dann sieht es einfach danach aus, als würden beide Seiten sich eben festsetzen an dieser Frontlinie, die immer stärker verteidigen. Und das könnte sich wirklich über Jahre hinziehen, wo wir relativ ruhige Phasen haben, in denen wir kaum Gewalthandlungen sehen. Und dann, je nachdem, was passiert, was an Ereignissen eben sich auf einer der beiden Seiten noch zuträgt, neue Gewalt.
Aber was müsste denn passieren in diesem Krieg, damit Sie glauben, dass eine der beiden Seiten sagen würde, wir kommen wieder zurück an den Verhandlungstisch?
Ja, tatsächlich ist das ganz schwierig zu sagen. Also auf der einen Seite müsste die Ukraine tatsächlich auf die Gewinnerstraße kommen. Also wenn Russland eben tatsächlich den Eindruck verliert, dass sie noch eine Chance haben, es irgendwie militärisch für sich zu entscheiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie bereit wären für ernsthafte Verhandlungen. Ernsthafte Verhandlungen heißt hier, sie wären bereit, von Maximalforderungen Abstand zu nehmen. Nur das sehen wir eben momentan nicht. Und es ist auch sehr schwierig, das in kurzer Zeit zu erzeugen. Warum? Zum einen, weil zugesagte Waffenlieferungen einfach wirklich brauchen, bis sie vor Ort sind und sozusagen das Kampfgeschehen beeinflussen können. Zum anderen, weil wir auch ein ordentliches Nachschubproblem haben hinsichtlich der Munition. Das ist momentan ein wirklich virulentes Problem. Wir kriegen nicht genügend Munition in die Ukraine. Wir produzieren auch nicht genügend Munition. Und auch das verhindert, dass wir sozusagen momentan sehr aussichtsreich ist, dass wir die Ukraine auf die Gewinnerstraße bringen. Aber das muss sich eben verändern.
So. Relativ wenig Optionen, wenn ich das mal kurz zusammenfasse. Sie haben aber eben noch von einer gesprochen.
Selbst dafür ist es nötig, dass Russland oder eine der Seiten sich so unter Druck fühlt, dass man an den Verhandlungstisch zu kommen gedenkt. Aber dann, glaube ich, ist die einzige Möglichkeit, die man hätte, zwischen den beiden Seiten vorwärts zu kommen, tatsächlich die territoriale Frage offen zu lassen. Also keine Entscheidung über umstrittenes Territorium zu erzwingen, sondern stattdessen diesen Konflikt in die Zukunft, in die nächste Generation von Entscheidern zu legen. Beispielsweise, indem man für die vier Oblaste eine zivile UN-Verwaltung für die nächsten 10 bis 15, vielleicht 15 bis 20 Jahre sogar vorsieht, in denen man an Wiederaufbau gehen kann, in denen neue Entscheider in Russland und in der Ukraine heranwachsen kommen und an die Macht kommen können und dann ein Referendum bzw. mehrere Referenden abhalten unter UN-Verwaltung, die dann eine Entscheidung bringen könnten. Denn Sie hatten das vorhin gesagt, nicht? Der Sturz von Putin in Russland, das ist nicht nur momentan eher unwahrscheinlich. Wir sehen ja auch gar keine Kandidaten, die bereitstünden, mit denen wir tatsächlich bessere Verhandlungen führen könnten als mit Putin.
Wie kommt man zum Frieden? Am Freitag, also übermorgen, vor genau einem Jahr, hat Russland die Ukraine auf breiter Front angegriffen. Seitdem reden wir darüber, wie man zu Frieden kommen könnte. Eine Option raus hat euch gerade Nicole Deitelhoff aufgezeigt. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Danke fürs Gespräch und guten Tag für Sie.
Ja, genau.
Deutschlandfunk Nova.